Vielleicht kennen mich noch nicht alle, deswegen ein paar Sätze kurz zu mir. Mein Name ist Daniel Masek, bin 53 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder haben wir, die sind bald 18 und 19, sind in Nordrhein-Westfalen geblieben, wo meine Frau und ich oder wir als Familie vorher gewohnt haben, und wir haben Hund, Katze und Pferd, wohnen in Modau. Und seit November bin ich hier in der Falkonstraße gerne Pastor. Ich bin begeistert hier von dieser Gemeinde, bin begeistert von der Ökumene, von dem Miteinander der Menschen hier und bin sehr gespannt, was wir auch gemeinsam weiter auf die Beine stellen werden. Und das sind tolle Projekte, die jetzt hier in dieser Woche waren und sind, und auch Kinderbibeltage und, was alles so ansteht, bin ich ganz, ganz toll. Soweit erstmal zu mir. Das Thema heute, was jetzt ist, muss nicht so sein, muss man vielleicht erst einmal sacken lassen. Es ging viel in dieser Woche um Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeiten in dieser Welt, woran wir mitleiden als Christen und wofür wir beten, dass Gott eingreift und verändert. Rassentrennung in den USA, eine Spaltung, die gesamte Gesellschaft betrifft, davon haben wir gehört, heute und an den Abenden zuvor. Und vielleicht können wir dazu denken, ach ja, USA, die schon wieder. Die kriegen es nicht hin. Was machen die denn? Hier, demokratisches Vorbild, und dann kriegen die das nicht hin. Und es ist gar nicht so weit weg. Martin Luther King hat gesagt, und wir haben das am ersten Abend gehört in der Neuapostolischen Kirche, das Zitat: Es ist eine der Tragödien unserer Nation, eine der beschämenden Tragödien, dass 11 Uhr am Sonntagmorgen eine Stunde der Rassentrennung ist, wenn nicht sogar die Stunde der größten Rassentrennung im christlichen Amerika. Und 11 Uhr, das ist die typische Gottesdienstzeit in Amerika. Und die Farbigen gehen in diesen Gottesdienst, die Weißen in den anderen Gottesdienst, man trennt sich. Auch teilweise bis heute so. Und ich habe so gedacht, ja, das gibt es nicht nur in Amerika, so eine Spaltung, so eine Trennung. Das haben wir doch sonntags auch hier in Deutschland, oder? Die Konservativen gehen in die eine Gemeinde, die Liberalen in die andere, die Landeskirchler in die einen, die Freikirchler in die anderen. Und wenn man manchmal als Pastor unterwegs ist am Sonntag und mal irgendwo anders predigt, dann sieht man manchmal sonntagmorgens Leute, die zu einem Gottesdienst fahren. Manche sieht man in Anzug und Krawatte oder in ganz normaler Kleidung. Und dann begegnet man sich, fährt aneinander vorbei und sieht sich und trifft sich. Wir haben zuletzt in Nordrhein-Westfalen gewohnt, in der Nähe von Gummersbach, ein recht frommes Eck. Dort gab es so 1880 rum eine große Erweckung im Oberbergischen Kreis. Und da sind viele Gemeinden auch entstanden, viele Freikirchen. Auch die evangelische Kirche hat nochmal so einen richtigen Wumms mitbekommen, so zur damaligen Zeit. Manche aus dem Tiefschlaf auch aufgewacht. Also war eine ganz tolle Zeit damals. Die Folge davon ist, bis heute, so alle 300 bis 500 Meter, findet man eine Kirche oder Freikirche im Oberbergischen Kreis. Dann geht man irgendwo, und wir kamen in der Ökumene gar nicht mehr hinterher, zu schauen, welche neuen Entwicklungen es gibt, welche neue Gemeinde entstanden ist. Und manchmal nur aufgrund der Rocklänge oder Haarlänge oder des Heiligen Geistes oder der Taufe oder irgendeiner anderen Frage. Und Außenstehende konnten das nicht nachvollziehen. Wir selber in der Ökumene auch kaum noch. Schwer verständlich. Brian Messingale, ein katholischer Sozialethiker und Gelehrter für Rassengerechtigkeit, sagt: Was die Menschen zerstören, spalten und trennen, können wir mit Gottes Hilfe auch heilen, vereinen und wiederherstellen. Was jetzt ist, muss nicht so sein. Darin liegen die Hoffnung und die Herausforderung. Hoffnung und Herausforderung. Tolle Wörter. Hoffnung, hebräisch Tikvah. Ein wundervolles Wort. Else Panek, eine Dichterin aus Hamburg, sagt, Hoffnung ist ein Lebensmittel. Und ja, das stimmt. Hoffnung ist ein Mittel zum Leben. Ohne Hoffnung ist alles nichts, da stirbt alles. Und Hoffnung ist lebendig, stark und voller Perspektive. Und so finden wir in der Bibel ganz viele Hoffnungsgeschichten, Hoffnungsverse, Hoffnungstexte, die etwas deutlich machen. Und für den heutigen Tag ist ein Text aus Hiob angegeben. Ein Hoffnungstext? Hiob? Oh, habe ich in der Vorbereitung gedacht. Nun, die meisten von uns kennen wahrscheinlich Hiob, ein berühmter Mann, der alles hatte. Reichtum, Besitz, Familie. Er wird beschrieben im Alten Testament als gottesfürchtig, auf eine authentische Art und Weise, also nicht irgendwo schwebend abgehoben, sondern ganz echt, nicht weltfremd. Ein angesehener Mann, geachtet, jeder hatte Respekt vor ihm. Und wenn man Hiob sah, dann konnte man sagen, der Segen Gottes ruht auf ihn. Ein Mann Gottes, wie der durchs Leben geht und wie gesegnet der ist. Aber dann, plötzlich, auf einmal, auf einen Schlag trifft ihn das Schicksal. Er verliert alles. Und man denkt, wie ungerecht ist das denn? Was soll das? Was für eine Ungerechtigkeit? Eine unheimliche Prüfung ist das, vom Bösen inszeniert, um Hiob dazu zu bringen, Gott abzusagen. Aber der Verlust von all dem, auch der Verlust seiner Kinder, lässt ihn nicht dazu kommen, von Gott abzusagen. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Es kommt so schlimm, eine Krankheit überfällt ihn, seine Frau verbittert und sie will, dass er sich von Gott lossagt. Aber er hält an Gott fest. Voller körperlicher Qualen kommen noch seelische Qualen dazu. Denn er bekommt Besuch. Wie? Seelische Qualen durch Besuch? Ja. Es klingelt Ding-Dong, Freunde kommen vorbei und besuchen ihn. Auch so unser Text für heute. Drei Freunde besuchen ihn. Aber eigentlich denken wir, das ist doch schön, wenn Besuch kommt. Super, wir freuen uns. Tür auf, komm, Kaffee trinken. Aber es ist nicht gut für ihn. Sie bohren nach versteckter Schuld, nach Ursachen für das, was Hiob erlebt. Und ihre Ratschläge sind wirklich Schläge im Leben von Hiob. Sie tun weh. Und auf ungerechte Art und Weise klagen sie ihn an. Ungerecht das Ganze, was hier passiert. Und Gott schweigt. Alle Gebete Hiobs, all sein Schreien, alles ist unbeantwortet. Und das ist irgendwie unerklärlich. Es ist unfassbar und wir denken, es ist ungerecht. Ganz allein steht er da, verlassen von seiner Frau und von seinen Freunden. Aber mitten im Elend findet er Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist so ein Ausspruch Hiobs, der aus dem tiefsten Herzen kommt, aus tiefster Not und überrascht natürlich alle Leser und Hörer. Aber man bekommt mit, da hat sich etwas in ihm entwickelt. All diese Ungerechtigkeiten lassen ihn nicht verbittern. All das, was wir hören, sehen in den Nachrichten, was wir mitbekommen aus unserer Umgebung, arbeitsrechtlich, vielleicht an Ungerechtigkeiten in der Nachbarschaft. Es muss uns nicht verbittern lassen. Wie gehen wir damit um? Was jetzt ist, muss zukünftig nicht so sein. Aber nicht nur Hiob hatte Hoffnung. Wir finden es bei Abraham auch. Römer 14 beschreibt das. Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ungerechtigkeiten, die gibt es immer wieder. Aber Hoffnung ist etwas Wichtiges. Hoffnung auf ein besseres Leben. Und es begeistert mich, wenn Christen zusammenkommen, über die eigene Konfessionsgrenze hinweg, wenn sie gemeinsam in Deutschland beten, wenn man gemeinsam darum ringt, Gutes zu tun, auf Gott zu hören. Überall, wo die Auferstehung Jesu bezeugt wird, da ist das Reich Gottes mitten unter uns. Dann bekennen wir nämlich, Hoffnung ist stärker als der Tod. Und so hoffen wir Christen, egal welcher Konfession, auch auf das ewige Leben. Was jetzt ist, muss nicht so sein. Und so jubeln wir gemeinsam, indem wir Lieder singen und beten, weil ein großartiges Erbe für uns noch bereitsteht. Ja, wir dürfen uns auf das freuen, was noch kommt, der Himmel. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1 heißt es, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Glauben und Hoffnung zu Gott haben. Ja, ist ja schön und gut, könnte man denken, aber manchmal ist die Hoffnung auch weg. Sie zerstört. Vielleicht ist am Ende einer Woche, am Freitagabend, ganz viel Hoffnung aufgebraucht, die am Montag noch da war oder nach dem letzten Sonntagsgottesdienst, und Freitagabend ist so vieles verpufft. Und vielleicht blockieren einen auch manche Ungerechtigkeiten, die man so erlebt, gehört hat, angesammelt hat, vielleicht irgendwo in den Taschen und in den Rucksäcken in dieser Woche. Und ich dachte so, Ungerechtigkeiten, wie vielleicht die Jünger das gefühlt haben nach der Kreuzigung von Jesus. Da saßen sie zusammen, frustriert, ein bisschen versteckt und haben vielleicht auch gedacht und gesagt, okay, das war's, aus und vorbei. Wir hatten Hoffnung, so große Hoffnung, aber das war doch so ungerecht, was mit unserem Herrn gemacht wurde. Und dann ist da der Tag der Depression, der Samstag. Ein Tag der leeren Straßen, der leeren Herzen, ein Tag der Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht empfinden wir das auch manchmal so in unserem Alltag, dass die Hoffnung so weit weg zu sein scheint, bei all der Ungerechtigkeit, die wir erleben. Vielleicht auch betroffen sein über die Konflikte in der eigenen Kirche oder Gemeinde. Zu sagen, das ist ungerecht. Oder wenn man erfährt, dass der Partner einen betrügt. Das ist ungerecht. Wenn man die Kündigung seines Arbeitgebers erhält, das ist ungerecht. Oder vielleicht auch die Gasrechnung im Briefkasten hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eine mutige Aussage. Für manche eine Zumutung. Für manche auch ein Trostwort. Aber ich sage, es ist eine Hiobsbotschaft. Mit Hiobsbotschaften verbinden wir ja oft so die ganzen negativen Erlebnisse. Trauer, Verlust, Tod, Krankheit. Aber das kann eine neue Botschaft sein, eine Hoffnungsbotschaft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Georg Friedrich Händel, der deutsche Komponist, hat im 18. Jahrhundert von dieser Hoffnungsbotschaft zutiefst berührt, etwas komponiert, eine Arie seines Oratoriums dem Messias. Innerhalb von 3 Wochen, habe ich gelesen, hat er diese Musik komponiert, beseelt von dem Text, Hiobs Gedanken innerlich bewegt zu Papier zu bringen. Das umzusetzen zu einer unsterblichen Musik. Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er erscheint am letzten Tage dieser Erd. Wenn Verwesung mir gleich droht, wird dies mein Auge Gott doch sehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Trennung, Spaltung, Ungerechtigkeiten, das kennen wir in unserem Alltag. Und bei all den Trennungen, die wir auch so haben von den Konfessionen her, merke ich doch auch in dieser Woche, es ist vieles zusammengewachsen. Und im Himmel werden wir einst feiern, wir werden Gott sehen. Was jetzt ist, muss nicht so sein. Bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Was wir dieser Woche gehört haben, lernt Gutes tun und das Recht suchen. Und auch für diese Aufgabe gilt, was jetzt ist, muss nicht so sein. Wir brauchen weiter Perspektive, Hoffnung, die weiter reicht als unsere eingeschränkte Wahrnehmung. Weiter als der Tod und bis zum gemeinsamen Feiern im Himmel. Amen. Und ich bin überzeugt, diese Woche zieht Kreise in unserer Ökumene, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Die, die wir an den Abenden dabei waren, wir können das mitnehmen in unserem Herz, unserem Herzen weitergeben, weitererzählen, einladen und sagen, wie gewinnbringend das war. Es zieht Kreise in unseren Kirchen und Gemeinden und hoffentlich auch in unserer Stadt. Der antike Schriftsteller Tertullian hat mal gesagt, seht, wie sie einander lieben, und hat die Christen gemeint. Seht, wie sie einander lieben. Es zieht Kreise. Und so singen wir jetzt das Lied, ins Wasser fällt ein Stein.